das Vertrauen in die etablierten Währungen Euro, Dollar zunehmend verlieren. Es gibt auch Anleger, die sagen, jetzt in Aktien investieren. Der Anleger sucht ganz gezielt nach Sicherheit und mit diesem Edelstein dann, ich sag mal, politische, wirtschaftliche Krisen hinweg überbrückt und vermögenswert in die Zeit nach einer Krise transportiert. Da sehen wir schon, dass Rubin, Saphir, Smaragd sich wirklich stabil jedes Jahr entwickelt.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute soll es mal wieder um das Thema Sachwerte und Vermögensschutz gehen. Dafür haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Er ist zum ersten Mal hier bei uns bei der Mission Money mit einem speziellen Thema. Da freue ich mich sehr drauf. Er ist Inhaber des Deutschen Edelsteinkontors. Herzlich willkommen, Chris Pampel.
Hallo, herzlich. Vielen Dank für die Einladung.
Freut mich sehr, dass du zu uns nach München gekommen bist. Ja, Mensch, Gold, wo wir heute gerade reden, ist auf All-Time-High. Das Thema Sachwerte boomt im Moment oder eigentlich schon natürlich die letzten anderthalb Jahre wieder ziemlich massiv. Wie wichtig ist das Thema Vermögensschutz über Sachwerte heute? Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung?
Ja gut, ich kann aus meiner Praxis berichten. Und in der Praxis erlebe ich jeden Tag, dass ich mit Anlegern, mit Menschen spreche, die das Vertrauen in die etablierten Währungen Euro, Dollar zunehmend verlieren, immer mehr verlieren, in die Geldwerte verlieren letztendlich. Und das hat seine Ursache sicherlich darin, dass einfach die Staatsverschuldung weltweit, nicht nur in Europa, in der EU, sondern auch in den USA und in anderen Teilen der Länder, sehr, sehr hoch ist, auf einem Rekordniveau sich befindet. Und ja, damit verbirgt sich auch ein Druck, sich von diesen Schulden zu entledigen. Das wiederum bringt Geldwerte unter Druck und bringt die Sachwerte einfach ins Zentrum der Diskussion, zurecht.
Genau, weil an die kann man nicht ganz so schnell ran, zumindest wenn sie einigermaßen mobil sind. Immobilien hat man in der Historie auch immer mal wieder andere Dinge erlebt und auch beim Gold tatsächlich, ne?
Korrekt, ja.
Aber es ist natürlich trotzdem interessant zu sehen, dass wir einen Sachwerteboom haben und das, obwohl es ja auch wieder Zinsen gibt, ne? Das bestätigt die These ja so ein bisschen.
Absolut, ja. Trotz dass Geldwerte wieder interessanter werden aufgrund der Zinsen, sind trotzdem Anleger kritisch. Sie hinterfragen die Assetklassen mehr und sind auch auf Diversifikation aus. Also schauen nach Alternativen, die zur Abrundung ihres Portfolios geeignet sind, Stabilität reinbringen und halt sich unabhängig von den, ich sag mal, Märkten, Kapitalmärkten entwickeln.
Jetzt haben wir ja in dieser, während der Niedrigzinsphase, als eben Geld nichts quasi gebracht hat und selbst bei geringer Inflation einfach unattraktiv war, hatten wir natürlich einen wahnsinnigen Sachwerteboom, gerade bei eben alternativen Sachwerten. Die Immobilien natürlich in Deutschland haben wir alle erlebt in den großen Lagen, aber natürlich auch bei so Sachen wie Oldtimern, Kunst. Da ist alles auch teilweise völlig verrückt durch die Decke marschiert. War das bei Edelsteinen ähnlich in der Preisentwicklung damals?
Also wir haben in den, das ist von Stein zu Stein grundsätzlich mal zu unterscheiden, ja. Also nicht jeder Stein hat jetzt gleichmaßen performt, aber wenn wir jetzt uns einen rausgreifen wollen, dann hätten wir mit dem Rubin den ich sag mal, begehrtesten, bekanntesten Farbedelstein der Welt, der tatsächlich letztes Jahr einen sensationellen Preissprung erlebt hat. Also wir hatten zwei Indikatoren letztes Jahr. Einmal gab es eine Versteigerung von Estrella di Fura. Das ist ein Stein aus Mosambik, neuer Rekordhalter, 55-karätiger Rubin in super Qualität, hat einen neuen Weltrekord erzielt mit 34,8 Millionen US-Dollar. Das hat natürlich für Furore gesorgt, zum einen. Und zum anderen muss man sagen, dass im asiatischen Raum die Käuferschicht, die Chinesen immer mehr auf den Edelsteinmarkt auch drängen, den Edelstein für sich entdeckt haben und da eine sensationelle Nachfrage ausgelöst haben und die Lager leer gekauft worden sind und da auf der einen Seite auch in der Produktion die Förderquoten sukzessive zurückgehen, entsteht da ein Gap. Ja. Und der hat zu einem Preisaufschlag geführt, je nach Steingröße, je nach Qualität zwischen 30% und 90% Preisaufschlag. Aber das muss man sagen, das war außer der Reihe. Ja, das ist jetzt nichts, auf was man jetzt jedes Jahr eben spekulieren kann, sondern es war mal ein Preissprung. In der Regel haben wir wirklich eher ganz sanfte Preisentwicklung. Wir haben ein stabiles Asset mit dem Edelstein.
Fangen wir mal so rum an. Für wen sind denn Edelsteine als Investment, und wir reden ja immer von den Farbedelsteinen, eigentlich geeignet als Investition?
Ja, das ist sicherlich für Anleger erstmal interessant, die schon ein gut strukturiertes Portfolio haben. Das muss man sagen. Für Anleger, die schon vermögender sind, die schon Wertpapiere haben, die in Edelmetall investiert sind, die auch Immobilien haben ausreichend, die dann auf der Suche sind nach ergänzenden mobilen Sachwertanlagen. Zum einen und zum anderen natürlich Anleger, die auch in den letzten Jahren ihre Klumpenrisiken in ihren Portfolios minimiert haben. Weil wir haben wirklich ganz stark verfolgt, dass viele Anleger gerade ihre fremdgenutzten Immobilien mal nach 10 Jahren Haltedauer den steuerlichen Vorteil genutzt haben, verkauft haben, reduziert haben. Auch aus strategischen Gründen, weil auch die Gesetzgebung eher Druck ausübt auf die Immobilienpreise. Und das hat sich natürlich auch in eine stärkere Nachfrage bei den Edelsteinen ausgewirkt.
Also quasi haben wir ein Umschichten gehabt von einem immobilen Sachwert zu einem mobilen Sachwert.
Ja, zum Teil richtig, ja, das kann man so sagen, ja.
Und was würdest du sagen, was waren da mehr so, also so die Hauptbeweggründe dahinter? Ist es eher die Mobilität oder ist es eher dieses, wir haben alle diese Diskussion natürlich um Dinge wie Heizungsgesetz und so mitbekommen, die natürlich die Immobilie als Renditeobjekt zumindest mal riskanter macht.
Die Beweggründe sind ganz klarer Natur, Sicherheit zu erlangen, in jeglicher Form. Und die Vergangenheit hat gezeigt und auch die Entwicklung der letzten Jahre, dass doch die Immobilie die ein oder anderen Risiken mit sich bringt. Ja, ja. Sie ist nicht diese risikofreie Anlage, die vielleicht in den letzten Jahren aufgrund des Zinsniveaus auch so gehypt worden ist. Ja. Sondern der Anleger sucht ganz gezielt nach Sicherheit. Und da hat er doch das ein oder andere Risiko in seinem Immobilienbestand ausgemacht. Man hat Immobilien verkauft, zum einen. Aber es gibt auch Anleger, die sagen, jetzt in Aktien investieren. Die Aktienmärkte performen hervorragend, keine Frage. Es ist gut, wenn man investiert ist mit einem Teil seines Vermögens. Aber jetzt die Position noch aufzustocken im Bereich Aktien, da setze ich mal ein Fragezeichen dahinter, da sind Anleger kritisch und sagen, wir suchen etwas, was stabil ist, was unabhängig der Märkte sich entwickelt und Sicherheit bietet und halt nicht so im Fokus steht wie die etablierten Assetklassen.
Was würdest du sagen, ist dann der Unterschied zur Immobilie, ist es klar, aber zum Beispiel zum Gold ist ja auch immer ein Fluchtanker.
Da werde ich immer aufs Glatteis geführt, weil wir sind auch ein großer Freund von Gold, das muss man sagen. Wir sagen klipp und klar, nicht das eine ohne das andere, sondern beides gehört ins Portfolio. Gold als Basisinvestment zur Absicherung ist ja ganz klassisch historisch gesehen. Gold wird als Geld bezeichnet. Das ist das Tauschmittel schlechthin, zur Absicherung geeignet. Und in der Vergangenheit, in der Historie, hat man dann übersteigende Vermögenswerte, die man also nicht zum täglichen Handel benötigt hat, in Edelsteine konserviert. Und mit diesem Edelstein dann, ich sag mal, politische, wirtschaftliche Krisen hinweg überbrückt und Vermögenswerte in die Zeit nach einer Krise transportiert.
Ja.
Und da sind sie quasi so eine Bastion, um, wenn sich der Staub wieder gelegt hat, wieder neue Existenzen auch gründen zu können. So haben wir es jetzt auch wieder erlebt aufgrund des Ukraine-Konflikts. Da haben wir das jetzt im eigenen haben wir es erlebt, dass Anleger zu uns gekommen sind und gesagt haben, aus der Ukraine, wir wollen eine neue Existenz gründen und sind jetzt hier in Deutschland angekommen und tatsächlich ist Teil des Familienschmucks da ein Startkapital, macht das Startkapital aus.
Es ist was man eigentlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr denkt. Ne?
Das, absolut, ja.
Das, ich kenn's von meiner Oma. Das Einzige ist, was man dann noch mitnehmen kann an mobilen quasi Vermögen.
Absolut, ich kenne es nur von meiner Oma, von Erzählungen her. Meine Oma ist 1914 geboren.
Ja.
Da gab es noch das Deutsche Kaiserreich. Ja.
Ja.
Und sie hat in ihrer Lebzeit 5 Währungen erlebt, also über Goldmark, Reichsmark, DDR-Mark, D-Mark und Euro.
Ja.
Und ich habe mittlerweile 3 Währungen erlebt und die ein oder anderen Stimmen werden laut, dass es sicherlich vielleicht nicht die letzte sein wird, die wir erleben. Und da ist das doch irgendwie wieder in den Bereich des Möglichen gekommen. Du hast es schon angesprochen, auch das Thema Goldverbot ist immer wieder ein Thema, was die Anleger verunsichert. Und Edelsteine liegen einfach nicht unter staatlichen Interessen.
Genau, weil es einfach der Markt auch zu, in Anführungszeichen, klein ist. Letztlich. Ja. Oder zu fragmentiert natürlich auch.
Absolut. Es macht nicht wirklich Sinn für den Staat, jetzt Edelsteine, ich sag mal, in den Fokus zu nehmen, sondern er weiß, dass er über Immobilien, über Wertpapiere, über Bankguthaben eher Stellschrauben hat, über Erhöhen von Steuern, Vermögenssteuern, über Abgaben. Seine Einnahmesituation zu verbessern. Ja, der Edelstein spielt dort keine Rolle.
Wäre auch irgendwie, glaube ich, logistischer Irrsinn in der Stelle. Ja. Gehen wir mal so ein bisschen in das Edelstein-Thema, steigen wir mal ein bisschen ein. Für Investments, was eignet sich am besten?
Ja.
Der Diamant ist es ja nicht, vermutlich.
Nein, richtig, genau. Der Diamant, den müssen wir wirklich klar abgrenzen. Ja. Das ist eher eine Erfindung der Schmuckindustrie,
genau,
die den Diamanten gehypt hat. Wenn wir über Investment reden, dann müssen wir uns die Farbedelsteine anschauen. Und bei den Farbedelsteinen, generell bei Edelsteinen, müssen wir vielleicht so anfangen, unterscheidet man zwischen verschiedenen Qualitäten. Es gibt die niedrigen Qualitäten, die mittleren Qualitäten, dann kommen die Investmentqualitäten und dann gibt es die höchsten Qualitäten.
Mhm.
So. Und generell niedrige und mittlere Qualitäten können wir jetzt mal ganz salopp ausschließen als Schmuckqualitäten bezeichnen. Ja, das ist das, was wir beim Juwelier sehen.
Ja.
Das sind Qualitäten, die in der Regel von ihren Eigenschaften keine Top-Werte erzielen in ihren 4C, sondern durch Behandlungsmethoden aufgehübscht werden müssen, damit sie schön ausschauen, um damit die Nachfrage auch im Einzelhandel bedienen zu können. Mhm. Und dann kommen die hohen Qualitäten, die als Investment geeignet sind. Da reden wir von maximal 2-3% der jährlichen Füttermenge, die diese Qualitäten aufweisen, die also von ihren Eigenschaften nahezu perfekt sind. Das heißt, sie müssen nicht behandelt werden, nicht mit Chemikalien, Hitze oder Bestrahlung in ihren Eigenschaften aufgewertet werden, sondern sie sind von Natur aus einfach perfekt und schön oder nahezu perfekt und schön. Damit selten, damit auch begehrt und damit eigentlich seit Jahrhunderten als Investment wirklich tauglich. Und das sind die, auf die wir uns konzentrieren müssen. Dann gibt's noch, um das abzurunden, die höchsten Qualitäten.
Ja.
Das sind wirklich Steine, ich sag mal, die perfekt sind. Das sind die Highflyer.
Mhm.
Die sind allerdings geologisch derart selten, dass da oben in diesem Preissegment kaum Handel stattfindet.
Mhm.
Man muss auch wirklich Anleger finden, die bereit sind für einen Stein, der in
entsprechend 40 Millionen zu zahlen.
Genau, hast, eben ein paar 40 Millionen zu zahlen oder bei entsprechender Vergrößerung halt kaum Einschlüsse aufweist und deswegen auch super rar, super selten ist, super attraktiv ist und einen Spitzenpreis erzielt.
Ja.
Dafür gibt es kaum Markt und beim Investment geht es aber um Handelbarkeit.
Mhm.
Also können wir die schon mal ausgrenzen und müssen uns auf die hohen Qualitäten konzentrieren. Das sind, wie gesagt, 2-3% der Viertelmenge, die abgebaut wird. Feine Ware und da liegt wirklich auch der Hase im Pfeffer. Da kommt es drauf an, was bei der Immobilie Lage ist. Bei dem Edelstein, die Qualität. Und die muss passen.
Okay. Und welche Edelsteine kommen in Frage, Farbedelsteine? Schwerpunktmäßig?
Ja, schwerpunktmäßig als erstes zu nennen sind die Klassiker, die Big Three.
Ja.
Das ist der Rubin, begehrteste, bekannteste Farbedelstein der Welt. Der Smaragd, der grüne Smaragd und der blaue Saphir.
Ja.
Das sind auch die Klassiker, mit denen wir, wenn ein Anleger zu uns kommt und sagt, ich möchte 100.000 Euro investieren, wo wir sagen, dann ist das die erste Wahl, ein schönes Portfolio, ein Drilling, kombiniert Rubin, Saphir und Smaragd.
Okay. Und das ist auch, da ist auch die Hauptnachfrage mutmaßlich.
Absolut, ja. Also das macht gefühlt, ich würde sagen, 85% unseres Umsatzes auch aus, diese Big Three. Wo wir auch sehr viel Wert drauf legen, weil einfach auch mit diesen Steinen eine gute Handelbarkeit vorhanden ist. Wir sehen einen schönen Vermögensschutz. Wir sehen auch attraktive Preissteigerungen, die Inflation ausgleichen. Und zu diesen Big Three gibt es aber noch interessante Nebenwerte.
Ja.
Ja, die man dann, je nachdem, wenn das Budget nicht ganz ausreichend ist, mit dazu beimischen kann oder eher sich auf die konzentriert. Wie zum Beispiel, wenn wir beim roten Farbedelstein bleiben wollen und der Rubin zu teuer ist, dann ist es eher der kleine Bruder, der Rubelit. Beim Smaragd, der grüne Farbedelstein, der kleine Bruder, zum Beispiel der Peridot oder der Zaborit. Und beim blauen Saphir, beim blauen Farbedelstein, ist es der Tanzanit. Farbwechselstein, auch sehr, sehr begehrt und sehr, sehr selten.
Ich wollte gerade sagen, Tanzanit, das habe ich schon mal gehört, ist sehr selten. Ne? Da wird nicht viel abgebaut. Gibt es nur noch ein oder zwei, glaube ich, Produktionsstätten für.
Genau, in der Arusha-Gegend in Tansania ist letztendlich das einzigste Abbaugebiet für den Tanzanit. Und da sind die Minen auch teilweise schon nahezu erschöpft. Den einen oder anderen Erdloch wird noch Material gefunden, aber man ist schon auf einer Tiefe angekommen, wo die Qualitäten nicht mehr so gut sind. Und da ist sicherlich davon auszugehen, in naher Zukunft, das kann man immer schlecht einschätzen, wann, eine Prognose da anzustellen, das wäre jetzt vermessen, unseriös, aber irgendwann in naher Zukunft werden die Fundstellen versiegen und das hat dann natürlich einen entsprechenden Einfluss auch auf Preis, auf Preisentwicklung.
Was sind so, was sind die Unterschiede jetzt mal preislich quasi, Big Three zu den Nebenwerten sozusagen, den Small Caps?
Genau.
In dem Fall?
Ja, das ist eine spannende Frage, denn wenn wir uns jetzt wirklich ausschließlich in diesen Investmentqualitäten bewegen wollen, ja, dann müssen wir sagen, beim Rubin reden wir von einer Mindestgröße von einem Karat und damit verbunden ein Mindestkaufpreis aktuell von 18.000 Euro. Mhm. Da geht's los, wo wir über Investmentqualität sprechen. Ja. Also ein einkarierter Rubin mit einem Kaufpreis von 6.000, 7.000 Euro ist alles, aber keine Investmentqualität. Das ist ein schöner Schmuckstein, keine Frage, aber weniger als Investment geeignet. Beim Saphir und beim Smaragd, da reden wir beim Saphir Mindestgröße 2 Karat, beim Smaragd Mindestgröße 1,5 Karat, die man ansetzen sollte. Und dann in der Investmentqualität reden wir in etwa von Mindestkaufpreisen von 12.000 Euro. Mhm. Das ist also das Mindestbudget, was man mitbringen muss. Also da sieht man schon, es ist kapitalintensiver. Und bei den Nebenwerten, Tanzanit, in Investmentqualität ab 5 Karat geht ab etwa 5.000 bis 6.000 Euro mittlerweile los. Okay. Beim Rubelit reden wir von ab 5 Karat, ab 4.000 Euro in etwa. Und beim, was hat man noch, Peridot, ab 10 Karat liegen wir auch so bei 6.000 Euro mittlerweile. Mhm. Das sind so dann die Mindesteinstiegspreise.
Welche Größenordnungen, also Steingrößenordnungen, machen wirklich Sinn? Ist das ähnlich wie beim Gold, wo ich sagen muss, je kleiner die Stückelung sozusagen, desto schlechter eigentlich mein Gegenwert?
Ja, das Schöne ist beim Gold, Gold ist teilbar und verliert deshalb nicht an Wert.
Das ist ja meine Frage,
genau. Deshalb kann man sehr gut als Tausch verwenden, wenn ich jetzt einen 2-Karäter-Rubin schleife in 2 1-Karäter, also angenommen, es würde gehen, dann würde ich große Werte meines Vermögens wirklich vernichten.
Ja.
So. Und vor diesem Hintergrund muss
Aber das ist ja, genau, das habe ich ja beim Gold auch. Also ich bekomme ja quasi für mein Geld bei einem Barren deutlich mehr Gold als bei Münzen.
Korrekt, genau. Da ist der Spread, aber der Spread ist nicht ganz so verheerend, sage ich mal, wie beim Edelstein. Mhm. Aber es ist richtig, wenn wir jetzt hernehmen wollen, die 100.000 Euro, die ich vorhin genannt habe, so als Größenordnung, wenn man die investieren möchte in Edelsteine, dann macht es keinen Sinn, diese 100.000 Euro in 10 Steinen oder 20 Steine a 5.000 Euro zu investieren. Mhm. Das ist nicht sinnvoll, sondern dann sollte man sich wirklich auf die Big Three konzentrieren, Rubin, Saphir, Smaragd.
Ja.
Und dann sagen wir, gut, beim einkarierter Rubin eben ab 20.000 Euro irgendwo geht's los. Und beim Tanzanit als Beimischung ab 6.000 Euro in diesen Größenordnungen. Und dann ist es schon sinnvoll zu sagen, gut, wir streuen auf vielleicht 3, 4 Steine.
Ja.
Das ist ideal. Mhm. Größer würde ich es dann nicht empfehlen. Wir richten uns immer nach den Wünschen unserer Anleger,
Klar.
Aber wenn es eine Intention von mir ausgäbe, eine Empfehlung, dann wäre das so eine Größenordnung 100.000 Euro in Big Three plus einen Nebenwert, Tanzanit oder Rubelit oder Peridot.
Was, je nachdem, was auch natürlich gefällt am Ende.
Genau, was dem Anleger gefällt, womit er sich identifiziert. Aber der Tanzanit ist momentan der Hidden Champion, das muss man sagen.
Okay. Und wenn wir mal kurz bei den Big Three bleiben, was ist so deine Erfahrung aus den letzten Jahren? Entwickeln die sich preislich ähnlich weiter oder hast du quasi, natürlich haben wir den einen Highflyer sozusagen, der einfach Nachfrage bedingt, weil er einfach so beliebter ist, sich stärker entwickelt?
Wir können uns ja Statistiken anschauen über die letzten Jahre, über die letzten 10, 15 oder 20 Jahre, wenn wir uns das anschauen. Da sehen wir schon, dass Rubin, Saphir, Smaragd sich wirklich stabil jedes Jahr entwickelt mit etwa 4-7% stabil. Dann hat man eben mal so ein Jahr dazwischen, wo dann wirklich ein Preissprung zustande kommt.
Ja.
Das ist die Ausnahme von den Preissteigerungen zukünftig. Also wir haben jetzt aktuell interessante Entwicklungen beim Smaragd.
Mhm.
Wir Chemfields ist einer der größten Explorer für Farbedelsteine, für Smaragde. Die haben letztes Jahr im letzten Quartal ihre Auktion abgesagt für Smaragd in absoluter Topqualität, also in Investmentqualität, weil ihre Mine in Sambia kein Material mehr findet.
Ja.
So, das war schon so ein erster Indikator. Wenn eine Auktion abgesagt wird, kein Material mehr gefunden wird, das Angebot verringert sich.
Mhm.
Wir hatten dann im März die Mitteilung, auch die Auktion im ersten Quartal 24 war zwar erfolgreich, aber man hat nur 93% der Ware an Mann bekommen in der Verauktionierung. Und davon waren 55% niedrige und mittlere Qualitäten.
Okay.
So, also auch da wieder ein Indiz gewesen für die Mine in Sambia ist nicht mehr erträglich. Und bei den Märkten haben wir eigentlich nur Kolumbien und Sambia als die Hauptförderländer.
Mhm.
Und jetzt ja, kommt die ein oder andere Übernahmespekulation noch von De Beers mit dazu. Das ist ein anderes Thema wiederum. Aber wir können eigentlich da schon festhalten, wir haben jetzt bei den Auktionen bei Smaragden auch teilweise Verdopplung der Preise gesehen in Auktionen. Und das zeigt, wenn sich auf einmal das Angebot verringert, die Nachfrage ist konstant hoch. Die ist einfach vorhanden, weil aufgrund der Begehrlichkeit, die Steine auslösen, ist sie da. Sind das wieder Indikator auch für zukünftige für eventuelle Preissprünge? Man kann das nie genau prognostizieren. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Rahmen, weil der Edelstein ist eher der Vermögensschutz im Portfolio. Da geht es weniger um Wertsteigerung. Aber es ist doch wichtig, dass ein Inflationsausgleich stattfindet, also dass die Wertsteigerung so stattfindet, dass man die Inflation ausgleicht.
Sonst wäre es ja auch kein Vermögensschutz.
Dann wäre es, genau, korrekt. Und da haben wir doch die Rahmenbedingungen, wo wir sagen, da kann sich der Anleger wohlfühlen, da kann er ruhig schlafen mit diesem Investment. Ich denke, da sind die Marktgegebenheiten absolut für die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre gegeben, dass wir weiterhin steigende Preise sehen bei den Farbedelsteinen.
Okay. Und was würdest du sagen, wenn wir jetzt mal aus Investitionsgesichtspunkten kommen, was sollte so der Anlagehorizont sein mindestens?
Ja, wir reden von mindestens Anlage 10 Jahre. Ja. Am besten wirklich, wenn wir von dem Teil des Vermögens reden, der wirklich langfristig angelegt werden kann und den man am besten auch über Generationen hinweg vererbt oder weitergibt. Ja. Ja. Das wäre eigentlich so der Idealfall. Ja, so haben wir es auch bei uns in der Familie. Ja, der Familienschatz wurde von meiner Oma aufgebaut, meine Mama hat es weitergeführt und es wird einfach traditionell weitergegeben. Und man geht letztendlich dann an die Edelsteine ran, wenn alle anderen Assetklassen in irgendeiner Form nicht mehr performen oder wenn es da zu Einschnitten kommt. So, und mit den Edelsteinen hat man dann nochmal eine zusätzliche Absicherung.
Und dann ist natürlich auch immer hier die Frage, das ist ja wie beim Gold auch, mit dem Thema Lagerung. Brauche ich da jetzt mein Safe daheim? Packe ich das und verbuddel ich das im Keller? Oder geht's auch ein bisschen eleganter?
Die Varianten, die du jetzt angesprochen hast, sind möglich. Ja. Es gibt tatsächlich auch viele Anleger, die Wert darauf legen, die Steine in ihrem Zugriffsbereich zu verwahren. Wir weisen aber dann immer darauf hin, man sollte dann wirklich schauen, dass man die Steine von den Dokumenten, von den Zertifikaten trennt voneinander aufbewahrt.
Ja.
Ja. Zum einen, und dass man die Steine auch, ich sag mal, so verwahrt, dass sie im Falle von Brand, von Hitze keinen Schaden nehmen, weil sie sind zwar dauerhaft, und unveränderlich, aber eins dürfen sie nicht bekommen, das ist Hitze. Ja, also sie sollten nicht mehr dauerhaft länger als 500 Grad ausgesetzt sein. Deshalb gehören sie in eine Feuerschutzkassette in einem Tresor. Okay. So, das wäre als Hinweis zu beachten. Und bitte getrennt lagern Stein und Dokumente. Und wer die sichere Variante haben möchte, der hat auch die Option, die Steine zu verwahren in einem Zollfreilager. Wir sind ein Verfechter vom Fürstentum Liechtenstein.
Habe ich nicht zum ersten Mal.
Okay. Außerhalb der EU macht es sicherlich Sinn, auch politische Risikostreuung zu betreiben und Teile seines Vermögens vielleicht in dem Land zu verwahren, wo man nicht wohnt. Und da empfehlen wir Liechtenstein, das Fürstentum Liechtenstein. Und da kann man im Zollfreilager Steine verwahren, versichert verwahren.
Das bietet ihr auch an, oder habt ihr das auch? Oder gibt's Verweise auf Dienstleister?
Wir bieten das nicht selber an, sondern wir sind behilflich auf dem Anleger auf seinem eigenen Namen ein Depot im Zollfreilager in Liechtenstein zum Beispiel zu eröffnen und liefern dann kostenfrei die Ware hin, wo er sie gerne hinhaben möchte, in alle Teile der Welt. Ja. Dann kümmern wir uns um die Verzollung und liefern die Steine in sein Lager, was auf seinen Namen
ist. Läuft. Wird das viel genutzt?
Ja.
Schon?
Absolut, ja.
Da ist natürlich allein auch natürlich das Thema Zoll- und Steuerfreiheit natürlich auch ein interessantes. Ne?
Das kommt extra noch dazu, ja, dass solange die Steine in einem Zollfreilager verwahrt sind, natürlich die Mehrwertsteuer gestundet ist und man seinen Investitionsbetrag zu 100% in Steine veranlagen kann.
Ja.
Und auch international, ich sag mal, besser wieder verkaufen kann. Ist auch ein Aspekt mit. Ja. Sie lassen sich dann gewissermaßen international handeln, weil sie ja nicht mit der deutschen Mehrwertsteuer belastet sind.
Was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt in Farbedelsteine investieren will?
Wie schon angesprochen, die Qualität ist entscheidend. Ja. Und ich muss die Mindestgrößen mit den Mindestkaufpreisen miteinander kombinieren. Das ist der erste Punkt. Und als Laie ist für mich natürlich nahezu unmöglich, einen Stein, die Qualität des Steins zu erkennen.
Ja, definitiv.
Unmöglich.
Ich kann ja nicht von der Glasscheibe unterscheiden.
Genau, korrekt. Das ist das Problem für viele Anleger. Deshalb gehört zu jedem Stein zwei Dokumente. Das ist zum einen ein wissenschaftlicher Befundbericht von einem international anerkannten Labor.
Ja.
Ich betone international anerkannt, weil es gibt über 1000 Labore weltweit. Und, ja. Aber wir haben in Europa 3 Stück, die ich empfehlen würde. In Deutschland genau 1. Das ist die Deutsche Stiftung Edelsteinforschung aus Idar-Oberstein. Oder in der Schweiz gibt es noch die GHS oder die Schweizer Stiftung Edelsteinforschung, die SSEF. Das sind Labore, die Mitglied sind eines Fachgremiums der CBO. Die CBO ist die internationale Vereinigung aller Labore, ja, die Standards, die Bewertungsstandards festlegen,
ja,
und auch weiterentwickeln, auch von der UN akkreditiert sind.
Ja.
Und Labore, die letztendlich nach diesen Standards arbeiten, beschäftigen Fachpersonal, haben entsprechendes teures Equipment, um Stein eindeutig zu befunden und zu beschreiben. Und nur mit so einem wissenschaftlichen Befundbericht ist ein Stein auch später handelbar international.
Ja.
Das muss man wissen. Und in diesen Stein kann ich zum einen erstmal erkennen, ist es ein natürlicher Stein? Wie sind seine Größen, seine Abmessungen, Gewicht? Und ich kann auch erkennen unter Bemerkungen, ob er behandelt worden ist.
Ja.
Das heißt, wenn ein Labor feststellt, der Stein wurde erhitzt, bestrahlt, mit Chemikalien verändert, dann muss das Labor unter Bemerkung das dokumentieren. Und damit habe ich schon mal einen ersten Indiz dafür, ob dieser Stein überhaupt als Investment geeignet ist oder nicht.
Ja.
Und last but not least, das Herkunftsland.
Ja.
Das gehört auch in einem Befundbericht mit dokumentiert, weil das unter anderem auch wichtig ist für zukünftige Preisentwicklungen, weil es doch wenige Abbaugebiete gibt, die wirklich bekannt sind für ihre tollen Qualitäten. Das sollte man mit festhalten. Das ist auch Teil unserer Investmentstrategie mit. Und dann hat man erstmal ein Dokument, mit dem man einen Stein eindeutig feststellen kann und zuordnen kann, dass es dieser Stein ist.
Ja.
Und separat zu diesem Befundbericht, zu diesem wissenschaftlichen Befundbericht, frei von Interessenkonflikten erstellt, gehört dann noch die kaufmännische Bewertung des Steins. Und auch hier frei von Interessenkonflikten, von einem vereidigten Sachverständigen der IHK, der wirklich frei von Interessenkonflikten sich den Stein anschaut, sie die Qualitätseigenschaften sich anschaut, also Farbe, Reinheit, Schliff und Größe, den Stein dann seiner Bezugsgruppe zuordnet und da er Zugang hat über die Preistabellen über die Handelskammern, dann über eine sorgfältige Marktrecherche den Einzelhandel-Wiederbeschaffungswert ermittelt und das dokumentiert und das nach kaufmännischen Sorgfaltskriterien. Und dann kann der Anleger sicher gehen, dass er zum einen mit diesen beiden Dokumenten Investmentqualität kauft zu einem angemessenen Preis. Denn der Wert, den der Gutachter in diesem Wertgutachten dokumentiert und feststellt, ist ein unmittelbarer Indikator für die Qualität des Steins.
Ja.
Das heißt, je höher der Preis, desto höher ist die Qualität des Steins. Und daran kann ich dann Investmentqualität erkennen.
Okay.
That's it.
Aber das ist ja, ich sage jetzt mal, ein Gutachten von der Handelskammer ist jetzt, wenn wir es dann international denken, jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Da ist das Gutachten das Wichtigere, ne?
Ja, also zum einen der Befundbericht, klar.
Also der Befundbericht.
Genau, weil der den Stein eindeutig identifizieren, das Wertgutachten gibt den Anleger dann Sicherheit, dass er den angemessenen Preis bezahlt für die Qualität des Steins, den er bekommt. Das ist entscheidend. Aber der Standard, den wir hier in Deutschland haben mit der IHK, ist schon weltweit auch führend, muss man sagen. Also das ist ein Standard, auf was wir stolz sein können in Deutschland. Das muss man wirklich sagen, weil die Preise gelten zwar hauptsächlich für den deutschen Markt, aber die werden auch internationalen Preisen gerecht und sind dem orientiert.
Gibt es große Preisunterschiede international?
Es gibt
von so mal ein paar Ausreißer abgesehen.
Ja, also wenn man jetzt gerade in die Schweiz geht und die Schweiz einen Stein bewerten lässt, dann hat man generell, weil das Preisniveau in der Schweiz generell etwas höher ist, da liegen die Preise vielleicht etwa 15% höher als hier in Deutschland.
Okay.
Das ist ein Ausreißer mal nach oben, aber ansonsten sind die Preise eigentlich weltweit nahezu identisch.
Wie transparent ist, wenn wir es mal international ziehen, eigentlich dieser Edelsteinmarkt? Das ist ja nicht wie wie alles, was ich sonst über Börsen kaufe, wo ich einen sehr großen Markt habe, auf den ich ja auch Zugriff habe. Das ist ja gilt ja für die meisten Kunden nicht, wenn ich denn auch mal verkaufen möchte, und zwar nicht aus einer Notsituation raus.
Ja, also wir haben vorhin über Immobilien schon gesprochen. Da könnte man so ein paar Vergleiche ziehen auch zum Edelstein. Weil vollkommen richtig, der Edelstein ist nicht börsennotiert wie Gold oder Silber, sondern es ist einfach ein individuelles Anlageobjekt, wie die Immobilie auch. Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis.
Ja.
Das Schöne ist, im Gegensatz zur Immobilie, das ist natürlich Rubin, Saphir, Smaragd. weltweit überall gleichermaßen gehandelt werden und begehrt sind. Mhm. Ja, wohingegen jetzt eine Immobilie aus Chemnitz wird schwierig sein, vielleicht einen Käufer in München zu finden für die Immobilie in Chemnitz. Ja, aber für den Rubin vermutlich. Aber für den Rubin wird es da etwas einfacher, was die Handelbarkeit anbetrifft. Und im Verkauf sind wir für unsere Anleger der erste Ansprechpartner. Also wir stellen unser Netzwerk dann zur Verfügung und sagen im Verkauf, bitte gebt ausreichend vorher Bescheid, denn wir brauchen Vorlaufzeit. Wir sagen etwa 3 bis 12 Monate, um Steine entsprechend auch gut wieder platzieren zu können, wieder verkaufen zu können. Mhm. Dann entweder über Auktionen, Messen, andere Edelsteinhändler oder auch, wie gesagt, Edelsteininvestoren, die kaufen möchten.
Okay, also so sucht man sich dann quasi seine potenziellen Käufer, wenn man denn Zeit hat.
Genau, Zeitdruck ist ein schlechter Ratgeber im Verkauf.
Das war das schon immer so, aber offensichtlich gilt das da natürlich noch deutlich mehr als...
Genau, die Zeit muss man mitbringen. Ja, deshalb auch ist es auch so wichtig, dass die Vermögensstruktur stimmt, dass der Edelstein zur Vermögensstruktur passt und dass man wirklich im kurz- und mittelfristigen Bereich seiner Vermögensstruktur gut aufgestellt ist, dass man dort Assets hat, die man liquidieren kann. Und im langfristigen Teil des Vermögens, da gehört die Immobilie auch dazu, da geht man ja auch nicht einfach mal eben ran. Beim Gold mal noch eher vielleicht, aber dann irgendwann kommt die Sachwerte wie Edelsteine, dann Kunst, Oldtimer. Das sind alles dann Anlageobjekte, wo man einfach Vorlaufzeit benötigt.
Da ist der Markt dann natürlich auch in dem Sinne auch nicht so liquide, ne? Deswegen braucht man natürlich auch diesen sehr großen Vorlauf.
Ja gut, momentan können wir Rubine recht gut handeln. Die Begehrlichkeiten sind hoch. Aber das ist jetzt kein Privileg dafür, dass das nächstes Jahr, übernächstes Jahr immer so ist. Deshalb sagen wir seriös, es muss zur Vermögensstruktur passen. Mhm. Man muss Vorlaufzeit einplanen, 3 bis 12 Monate und dann passt das.
Mhm. Und quasi jetzt mal noch abschließend, was ist so im Moment dein Favorite-Steinchen? Ich habe rausgehört, der Tanzanit als Hidden Champion ist sowas, wo man auch, wir sind ja hier auch ein bisschen spekulativ unterwegs und manchmal hat man ja auch Späßchen dran. Deswegen will ich dir das natürlich entlocken. Ist das schon so einer, wo man sagt, da kann man ja auch mal ein bisschen einen Zock wagen? Ohne dass jetzt gleich jeder morgen losrennt zum Edelsteinkontor und
wenn du das jetzt meine Mama gefragt hättest, ja, die würde sagen Tanzanit.
Ja.
Absolut.
Okay.
Das ist der Hidden Champion. Ja, wenn du mich fragst, würde ich aktuell eher auf den Smaragd setzen.
Mhm. Warum? Aus dem, was du erzählt
ich
hast,
schon
weil
mal
wir
so
im gesagt, Moment diese Verknappungsprobleme haben.
Wir haben absolute Verknappung, ja. Sambia ist auf der Suche nach einer neuen Fundstelle. Champfields versucht zu investieren, um eine neue Mine aufzumachen. Mhm. Ob das funktioniert oder nicht, das weiß man nicht. Momentan haben wir eine Verknappung. Bei den Auktionen weltweit sehen wir, dass die Preise nach oben gehen. Ja. Das wird irgendwann auch in der Preisbildung im Einzelhandel sich niederschlagen. Mhm. Und das sind alles Rahmenbedingungen, wenn du jetzt ein Kaufsignal von mir hören möchtest, dann würde ich das beim Smaragd setzen, okay. Ganz klar.
Ja, sehr schön. Chris, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Expertise.
Ja.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr denn so aufgestellt seid beim Thema Sachwerte, ob das Thema Edelsteine eines ist für euch oder ob ihr eher klassisch bei Goldzeit und natürlich heutzutage auch das jüngere Volk bei Bitcoin. Auch das darf man ja immer in diesem Zusammenhang nicht vergessen. Ansonsten haben wir auf jeden Fall mal den Tanzanit und auch das Markt mal im Auge. Wenn es euch gefallen hat, dann werden wir nämlich mal einen Abgleich machen, vielleicht nächstes Jahr, was sich eher bestätigt hat. Zumindest mal auf die kurze Sicht. Der Spaß muss sein. Machen ansonsten mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, dir nochmal vielen Dank für deinen Besuch und bis nächste Woche wieder. Ciao.